Frau Krämer, Sie sind Professorin für angewandte Ethik und haben sich auch mit dem Thema Embryo-Adoption beschäftigt. Was ist denn eine Embryo-Adoption? Manchmal wird sie ja auch Embryonenspende genannt.
Ja, die Voraussetzung für eine Embryonenspende ist, dass das Spender-Elternpaar eine künstliche Befruchtung, eine IVF, vorgenommen hat. IVF ist die Abkürzung für In-vitro-Fertilisation. Das ist eine künstliche Befruchtung im Reagenzglas, die oft von Paaren mit Fruchtbarkeitsproblemen vorgenommen wird. Und Embryonen können nach einer IVF tiefgefroren in entsprechenden Lagerhallen aufbewahrt werden. Das heißt, sie können kryokonserviert bleiben. Die Embryonenspende läuft dann so ab: Ein Paar A wünscht sich ein Kind, kann aber selbst keines bekommen. Und ein Paar B hat nach einer künstlichen Befruchtung noch tiefgefrorene Embryonen übrig, die es selbst nicht mehr für die weitere Familienplanung verwenden möchte. Und es ist bereit, diese einem anderen Paar zu überlassen, also die Embryonen zu spenden. Der tiefgefrorene Embryo des einen Paars wird dann in die Gebärmutter der Frau des anderen Paars übertragen. Er wird von der Empfängermutter während der Schwangerschaft ausgetragen und schließlich von ihr geboren. Manche sprechen deshalb auch von einer Embryo-Adoption. Denn in der Empfängerfamilie wächst dann ja ein genetisch nicht mit den Eltern verwandtes, sozusagen genetisch fremdes Kind auf.
Ist die Embryo-Adoption denn rechtlich erlaubt?
Ja, die Embryo-Adoption oder Embryonenspende ist unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Anders als beispielsweise die Eizellspende, die in Deutschland ja kategorisch verboten ist. Bei einer Embryonenspende, so wie sie in Deutschland gehandhabt wird, willigt ein Paar mittels eines Übergabevertrages ein, dass seine tiefgefrorenen Embryonen an ein anderes Paar übertragen werden dürfen. Und dieser Beschluss muss dann vertraglich niedergelegt werden. Nachdem ein solcher Vertrag ausgestellt ist, kann dann ein tiefgefrorener Embryo des einen Paars in die Gebärmutter der Frau des anderen Paars übertragen werden. Und nach einer Embryonenspende wird die Frau des Empfängerelternpaars mit der Geburt des Kindes automatisch dessen rechtliche Mutter. Ihr Ehemann wird in der Regel der rechtliche Vater des Kindes, ohne dieses eigens adoptieren zu müssen. Also die Embryonenspende ist in Deutschland nicht generell verboten. Und dem Gesetzgeber war es tatsächlich wichtig, sie genau dann zu ermöglichen, wenn ein Embryo nur durch die Embryonenspende weiter bestehen kann. Denn dadurch wird das Leben eines Kindes ermöglicht. Juristisch wird dabei von einem Rettungsgedanken gesprochen. Die Existenz eines zukünftigen Kindes wird durch die Embryonenspende in manchen Fällen sozusagen gerettet bzw. ermöglicht. Denn ohne sie wäre der Embryo wahrscheinlich so lange eingefroren geblieben, bis er eines Tages aufgrund zu langer Lagerungsdauer doch hätte vernichtet werden müssen. Und dann hätte gar kein Kind mehr aus ihm entstehen können. Gleichzeitig regelt das Embryonenschutzgesetz, dass bei der künstlichen Befruchtung nur so viele Embryonen erzeugt werden dürfen, wie auch eingesetzt werden dürfen, nämlich 3. In der Praxis kommt es aber immer wieder vor, dass überzählige Embryonen entstehen.
Sie sagten gerade, dass die Embryonenspende in Deutschland nur unter ganz bestimmten Bedingungen erlaubt ist. Welche Bedingungen sind das denn?
Ja, erstens darf man in Deutschland Embryonen nicht auf Wunsch Dritter herstellen, sondern nur zu Fortpflanzungszwecken des ursprünglichen Paares. Es ist also verboten, Embryonen quasi auf Bestellung für ein anderes Paar zu kreieren. Es dürfen nur bereits bestehende überzählige Embryonen gespendet werden. Zweitens dürfen Embryonen nicht zu Forschungszwecken gespendet und genutzt werden, sondern nur, weil andere Eltern sich ein Kind wünschen. Und drittens ist jede Form der Kommerzialisierung der Embryonenspende verboten. Das heißt, Embryonen dürfen keinesfalls verkauft werden, sondern sie dürfen eben nur unentgeltlich gespendet werden. Der Deutsche Ethikrat hat sich in einer Stellungnahme im Jahr 2016 ausführlich mit der rechtlichen Situation der Embryonenspende befasst und er hielt es für richtig, die Rahmenbedingungen dafür gesetzlich noch genauer festzulegen und sogenannte Regelungslücken zu beseitigen. Und dazu hat der Ethikrat auch ethische Überlegungen angestellt.
Was spricht denn aus ethischer Sicht für eine Embryo-Adoption?
Ja, wenn das Spenderpaar noch Embryonen übrig hat, die es selbst nicht mehr verwenden kann oder will, werden diese in der Fachsprache auch überzählige Embryonen genannt. Man spricht auch von verwaisten Embryonen. Und es handelt sich eben um Embryonen, die vom genetischen Elternpaar für die eigene Familienplanung endgültig nicht mehr verwendet werden können. Und die liegen dann manchmal für unbestimmte Zeit in Kühlvorrichtungen ein. Und deswegen scheint es vielen eine gute Idee zu sein, die Embryonen, aus denen sonst möglicherweise nie Kinder erwachsen würden, doch denjenigen Paaren zu vermitteln, die sich selbst ein Kind wünschen und die nur auf diese Weise eines bekommen können. Das ist die positive Perspektive. Ja, aber die Embryonenspende wirft auch ethische Fragen auf.
Und welche ethischen Fragen sind das?
Ja, besonders wichtig finde ich die Frage nach dem Kindeswohl. Ist es anzunehmen, dass es den Kindern, die aus Embryonenspende entstehen, gut geht? Das ist die Kernfrage. Wenn es wissenschaftlich erwiesen wäre, dass die Kinder, die daraus entstehen, einen Schaden erleiden oder Nachteile gegenüber anderen Kindern haben, wäre die Praxis der Embryonenspende aus ethischer Sicht nicht verantwortbar. In diesem Kontext werden vor allem psychische Risiken erwogen, wie etwa Identitätsprobleme. Für Jugendliche spielen Fragen nach ihrer genetischen Herkunft anscheinend eine sehr wichtige Rolle. Und im Embryonenschutzgesetz spiegelt sich tatsächlich die Vermutung wider, dass es für Heranwachsende schädlich sein könnte, wenn ihre genetische Mutter nicht gleichzeitig ihre soziale Mutter ist. Der Gesetzgeber vermutet, dass eine solche gespaltene Mutterschaft ganz nachteilige Folgen für das Kindeswohl haben könnte, weil sie zu Identitätsfindungsproblemen führen konnten. Der Gesetzgeber sieht es damit als ein Problem, wenn es zu einer sogenannten gespaltenen Mutterschaft kommt.
Stellt es für ein Kind und den späteren Erwachsenen denn ein psychisches Problem dar, wenn die Mutter, die ihn geboren hat, nicht seine genetische Mutter ist? Also wenn die Rolle der Mutter quasi in die Zweiermütter auseinanderfällt?
Ja, neuere empirische Forschung legt nahe, dass das in der Regel kein gravierendes Problem ist. Und meines Erachtens ist es notwendig, die Annahmen des Embryonenschutzgesetzes, das ja aus den 90er Jahren stammt, in dieser Hinsicht zumindest zu überdenken. Was ich aber sehr wohl als ein bestehendes gravierendes Problem ansehe, ist die mangelnde Aufgeklärtheit von Menschen, die aus Samen, aber vor allem aus Embryonenspenden entstanden sind. Und eine Studie von Fiona McCallum aus dem Jahr 2012 hat gezeigt, dass nur wenige Eltern, die durch die Embryonenspende ein Kind bekommen, ihr Kind über die Umstände ihrer Zeugung aufklären.
Hat das Kind denn ein Recht darauf, darüber aufgeklärt zu werden?
Ja, also in Deutschland wird von einem Recht des Kindes auf Kenntnis seiner genetischen Abstammung ausgegangen und so müssen die Unterlagen über die genetischen Eltern bei einer Samen- und auch Embryonenspende mehrere Jahrzehnte lang aufbewahrt werden. Und sie müssen dem Kind auf Nachfrage zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. Und genau mit dieser Aufbewahrungspflicht möchte man gewährleisten, dass eine Person, die ihre genetischen Wurzeln sucht, ihre genetischen Eltern auch sicher identifizieren kann. In meinen Augen besteht hier gerade gravierender Verbesserungsbedarf. Zum einen wurden die Rechte der Person auf Kenntnis ihrer genetischen Abstammung, die aus einer Embryonenspende entstanden sind, in einem neuen Gesetz, nämlich dem Samenspenderegistergesetz, nicht ausreichend berücksichtigt. Im Gegensatz zu Menschen, die aus einer Samenspende stammen, werden die Spenderdaten für Menschen, die aus Embryonenspenden hervorgingen, nicht zentral gespeichert. Zum anderen sollte meiner Ansicht nach stärker auf die Empfänger der Embryonenspende, also auf die zukünftigen Eltern, eingewirkt werden. Sie sollten ihre Kinder tatsächlich darüber aufklären, dass sie aus einer Embryonenspende entstanden sind. Dass die Empfängereltern dazu oft nicht bereit sind, denke ich, könnte man ändern. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine intensivierte psychosoziale Beratung der Empfängerpaare. Ich denke, eine Person das Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung zu verweigern oder es nicht zu fördern, dass sie das Recht auch umsetzen kann, ist ethisch hochproblematisch. Und ich glaube, hier muss sich in Deutschland noch einiges verbessern.
Ist denn eine Embryoadoption aus ethischer Sicht problematischer als die Adoption eines bereits geborenen Kindes?
Ja, die Frage ist schwer pauschal zu beantworten. In der Ethik wird bisweilen die Ansicht vertreten, dass diejenigen Paare, die eine Embryonenspende in Anspruch nehmen, doch stattdessen lieber ein bereits lebendes Kind hätten adoptieren sollen. Ein bereits lebendes Waisenkind wartet vielleicht verzweifelt auf Eltern, die es bei sich aufnehmen, und es leidet vielleicht darunter, in einem Kinderheim leben zu müssen. Und dagegen ist nicht anzunehmen, dass ein kryokonservierter Embryo, der in einem Lagerraum im ewigen Eis ruht, in irgendeinem Sinne leidet. Im Sinne der Leidensminderung und im Sinne einer Hilfspflicht wird daher die Adoption eines Kindes oft als moralisch höherwertiger eingestuft als die Entgegennahme einer Embryonenspende. Die Embryonenspende kann dann sogar als problematische Option angesehen werden, weil die Paare angesichts dieser scheinbar einfacheren Möglichkeit, zu einem Kind zu kommen, vielleicht den mühsamen Weg der Kindesadoption gar nicht mehr auf sich zu nehmen bereit sind. Und vielleicht können dann viele wartende Kinder gar nicht mehr vermittelt werden, so die Überlegung.
Teilen Sie diese Auffassung denn?
Ja, ich denke, dass dieser Punkt kritisch betrachtet werden muss. Zum einen kommen in Deutschland auf ein zur Adoption ausgeschriebenes Kind in der Regel gleich mehrere Paare, die es adoptieren wollen. Das sieht etwas anders aus bei Auslandsadoptionen und bei älteren und behinderten Kindern. Aber es lässt sich festhalten, dass es tendenziell in Deutschland angesichts einer hohen Zahl von adoptionswilligen Paaren nicht genügend vermittelbare Kinder gibt. Und zum anderen sind Paare, die sich explizit das Erlebnis einer Schwangerschaft und Geburt eines Kindes wünschen, wie es bei der Embryonenspende ja gegeben ist, möglicherweise ohnehin nicht die idealen Paare Eltern für ein Adoptivkind. Möglicherweise tragen sie noch einen Wunsch nach einem biologisch eigenen Kind, das im Bauch der Mutter herangewachsen ist und von ihr geboren wurde, in sich, auch wenn es genetisch nicht verwandt ist. Und genau dieser Wunsch könnte es ihnen dann schwer machen, sich auf ein adoptiertes Kind angemessen einzustellen, denke ich. Ich würde die Embryonenspende also nicht in Konkurrenz zur Volladoption eines bereits lebenden Kindes betrachten.
Abschließend möchte ich Sie fragen, welche Rolle die Ethik bei diesem Thema auch in Zukunft spielen sollte.
Ja, ich halte es für wichtig, dass ethische Überlegungen weitergeführt werden, in welchen Hinsichten die Prozedur der Embryonenspende vielleicht sinnvollerweise an die Prozedur einer Volladoption angenähert werden sollte. Eine offene ethische Frage ist beispielsweise, wer als Eltern in Frage kommen sollte. Diese Frage hat sich auch der Deutsche Ethikrat gestellt. Und ich denke, es ist sicherlich notwendig, sich im Hinblick auf rechtliche Regelungen und politische Weichenstellungen dafür einzusetzen, dass aus einer Embryonenspende entstehende Kinder ganz selbstverständlich erfahren, auf welchem Wege sie entstanden sind. Und es soll ihnen ohne Probleme möglich sein, die Identität ihrer genetischen Eltern zu ermitteln. Im Bereich der Kindesadoption ist diese Offenheit in Deutschland seit langer Zeit eine Selbstverständlichkeit. Und wissenschaftliche Untersuchungen zeigen ja auch mit Bezug auf Adoptivkinder eindeutig, dass diese davon profitieren, wenn sie schon in jungen Jahren darüber aufgeklärt werden, dass sie adoptiert wurden, dass sie dann eine positive Haltung gegenüber ihrer Herkunft entwickeln. Und genau diese Selbstverständlichkeit und Offenheit wäre meiner Ansicht nach allen Betroffenen auch im Umgang mit der Embryonenspende zu wünschen. Ich betrachte es daher als eine ganz wichtige Aufgabe der Ethik, genau diese Fragen zu sensibilisieren.
Frau Professor Krämer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.